LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Research to Go, dem Unternehmenspodcast der LBBW. Und hier in Stuttgart wollen wir heute ein aktuelles Thema diskutieren, die Entwicklung am Halbleitermarkt. Der steht weniger im Fokus der Medien als der Ölmarkt, aber die Entwicklung ist sogar noch dramatischer. Allein seit Jahresanfang haben sich die Preise für Speicherchips teils mehr als verdoppelt, nachdem sie schon 2025 heftig gestiegen waren. Was steckt dahinter? Wie geht es weiter? Und welche Folgen hat das für unsere Unternehmen? Dazu habe ich zwei Fachleute eingeladen. Zunächst aus dem Research Tobias Willems, Unternehmensanalyst, zuständig unter anderem für die Halbleiterwerte. Hallo Tobias.
Hallo Bernd, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen mit euch.
Ja, gerne doch, Tobias. Und die Vogelperspektive des Analysten ist zwar gut, aber der Einblick ins Geschäft ist unverzichtbar. Daher freue ich mich, auch jemanden als Gast zu begrüßen, der extra aus Düsseldorf für uns gekommen ist und sehr nah an den Unternehmen dran ist. Michael Weiß im Corporate Finance Geschäft der LBBW, zuständig für die Digitalwirtschaft. Willkommen, Michael.
Ja, guten Tag allerseits. Ich freue mich auch über die Einladung und vor allem über meinen ersten Podcast gleich.
Da bin ich zuversichtlich, dass das gut wird. Michael, vielleicht stellst du uns ganz kurz mal deinen Tätigkeitsbereich vor, damit sich unsere Zuhörer ein Bild machen können.
Ja, der Tätigkeitsbereich oder der Job ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ich bin Sektorexperte hier im Hause für Technologie, Medien und Telekommunikation verantwortlich und arbeite im Bereich Corporate Finance Advisory, also zusammen mit den Unternehmenskundenbetreuern. Wir führen strategische Dialoge mit CFOs oder CEOs und Eigentümern, unseren Kunden also. Wir machen Risikomanagement, unterstützen das und wir sind auch im Portfolio-Management dabei.
Also permanenter Dialog mit den Unternehmen und das heißt auch mit denen, die Halbleiter verbauen. Die Kundschaft klagt wahrscheinlich über Knappheit und hohe Preise, oder?
Ja, das kann man schon so sagen. Also Chips werden ja fast überall gebraucht, zum Beispiel bei Automobilzulieferern, Maschinen, Anlagenbauern, Industrieelektronik und natürlich IT-Equipment, also Server, Netzwerkequipment, PCs, Smartphones und so weiter. Und die Chips, die kosten zwar gar nicht immer so viel, aber wenn ein Bauteil fehlt, dann steht im Zweifel das ganze Produkt und vielleicht sogar ein Innovationszyklus passt dann nicht mehr. Anders ist es aber bei Speicherchips, da verdoppeln sich zum Teil die Preise, weil die Nachfrage der KI-Industrie so stark anzieht. Aber dazu kommen wir ja bestimmt noch.
Genau, jetzt wollen wir nämlich erstmal das Ganze einordnen. Chips seien das neue Öl, so heißt es oft. Tobi, wie groß ist der Weltmarkt für Chips überhaupt?
Ja, also ich kann gerne eine Einordnung vornehmen. Und zwar sind die Zahlen wirklich enorm hoch. Vor allem in 2025 wurde ein Umsatzvolumen von ca. 800 Milliarden US-Dollar in der Branche realisiert. Um da auch ein bisschen gleich die Situation einordnen zu können, sind von den 800 Milliarden ca. 230 Milliarden auf die Speicherchips zurückgefallen und ca. 300 Milliarden auf die Logikchips, die man ja auch in aller Munde kennt, die als sogenannte KI-Beschleuniger, die notwendig sind, um letzten Endes auch ein KI-Modell zu trainieren. Und wenn man sich jetzt so die aktuellen Schätzungen fürs laufende Jahr anguckt, dann kann sehr stark davon ausgegangen werden, dass wir in diesem Jahr umsatzseitig die 1-Billion-Dollar-Grenze durchbrechen werden. Wobei hier angemerkt werden muss, dass natürlich die Speicherchips dieses Jahr ein deutlich höheres Umsatzwachstum generieren werden als die Logikchips. Ja, das liegt aber überwiegend daran, dass jetzt diese Logikchips sozusagen in der ersten KI-Investitionswelle natürlich fokussiert worden sind. Da war die Priorität viel, viel höher. Und die Branche hat sozusagen schon ein Stück weit vergessen, dass natürlich auch zum erfolgreichen Trainieren einer künstlichen Intelligenz oder auch zum Betreiben eines Rechenzentrums sowohl Logikchips als auch Speicherchips dringend notwendig sind und auch nicht ersetzt werden können durch andere technologische Innovationen oder Produkte. Und deswegen wird natürlich auch das Wachstum weiterhin hoch zweistellig bleiben in dieser gesamten Halbleiterbranche erstmal. Also eine Abkühlung ist hier definitiv nicht zu erwarten für die nächsten Jahre.
Ja, danke Tobias. Um da nochmal den Vergleich zu ziehen, ich hatte mir das natürlich auch angeschaut. Die Weltproduktion von Öl und Gas liegt wertmäßig schon noch deutlich höher, ungefähr achtmal so hoch wie die für Chips. Aber Öl und Gas, nur die Hälfte wird international gehandelt. Und das Ganze stagniert, während Chips natürlich ein dynamischer Markt sind. Du hast es ja schon gesagt, KI ist der große Treiber hinter der Nachfrage. Die Anbieter, die haben tiefe Taschen. Noch wird ja sehr, sehr viel investiert dort. Die kaufen den Markt regelrecht leer. Und sie versuchen wohl auch langfristige Verträge zu schließen, sodass diejenigen, die nicht so nah dran sind, umso mehr in die Bredouille kommen. Das ist also ein strukturelles Thema, oder?
Ja, also absolut. Wenn man quasi den Markt beobachtet und auch die Entwicklung jetzt, die jüngst beobachtbar war, jetzt zum Beispiel bei einzelnen Aktien im Speicherchip-Bereich, dann muss natürlich schon ganz klar gesagt werden, der Haupttreiber sind hier wirklich die Ausbaupläne der großen Hyperscaler bezüglich ihrer Rechenzentren. Und da ist es halt einfach notwendig, dass man vor allem natürlich auch eine massive Anzahl an Speicherchips benötigt, um diese Rechenzentren zu bauen. Und du hast es auch gut gerade schon ziemlich angesprochen, weil es ist halt so, diese Hyperscaler, vorrangig bestehend aus Microsoft, Amazon oder Alphabet, also beziehungsweise Google, die haben sehr, sehr tiefe Taschen, die verfolgen auch eine äußerst aggressive Einkaufsstrategie, weil man natürlich um jeden Preis quasi die angekündigten Investitions- beziehungsweise Ausbaupläne im Rechenzentrumsgeschäft auch einhalten möchte, um sozusagen nicht irgendwie in Rückstand zu geraten zur Konkurrenz, die schon auch sehr, sehr relevant aus China ist. Und deswegen werden hier sozusagen regelrecht sehr, sehr aggressive Strategien gefahren und, wie von dir bereits beschrieben, der Markt einfach sprichwörtlich leer gekauft von diesen großen Big-Tech-Konzernen aus Amerika. Ja. Zudem hat die Branche auch einen sehr interessanten Schritt gewagt. Erst sind wirklich langfristige Lieferverträge geschlossen werden mit den einzelnen Chip-Herstellern. Das ist eigentlich jetzt aus der Historie heraus sehr bemerkenswert, weil eigentlich solche Sachen in der Technologiebranche nicht üblich sind, dass man mehrere Verträge schließt, teilweise Verträge, die bis zu 5 Jahren gehen. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert, was natürlich auch zeigt, welcher Druck hier quasi auch innerhalb der Branche herrscht, dass man da ja nicht irgendwie zum Schluss ohne Chips sozusagen dasteht.
Ja, und die Hyperscaler für ihre KI-Rechenzentren, die wollen natürlich das Beste vom Besten, das heißt das Neueste vom Neuen, und damit absorbieren sie auch einen Großteil der Fertigungskapazitäten, oder?
Ja, absolut. Also man muss hier schon dazu sagen, das eigentliche Problem sind nicht die Prozessoren. Ja, die waren in der ersten Welle quasi knapp, also bestehende Einheiten aus GPU und CPU, sondern der Flaschenhals besteht hier wirklich bei den Speicherchips. Also das ist wirklich was die Branche gerade massiv belastet in allen Bereichen aber. Und da konzentriert sich natürlich die Nachfrage auf die aktuellsten technologischen Innovationen. Ja, das wären jetzt im Speicherchip-Bereich zum Beispiel die HBM4-Einheiten, also sozusagen die Speicherbausteine der 4. Generation, High Bandwidth Memory nennt man die im Amerikanischen. Und das ist halt üblich in der Technologiebranche, dass die großen Tech-Konzerne natürlich immer das Neueste und Beste wollen und sozusagen auch den einzelnen Chip-Herstellern in die Hände spielen, weil natürlich bei diesen HBM4-Einheiten sind deutlich höhere Margen gegeben, wie jetzt zum Beispiel bei alten Speicherbausteinen, DDR4, DDR5 kennt man so aus der Zeit heraus noch vor 1-2 Jahren. Und da gibt's halt, wie gesagt, die langfristigen Lieferverträge, ja, wo die Hyperscaler eingegangen sind, um natürlich auch ein bisschen hier eine Preismacht ausüben zu können, die aber aktuell eigentlich verpufft. Ja, also die großen Chiphersteller haben hier sozusagen alle Zügel in der Hand.
Okay, und die Hyperscaler, die wollen die neuesten Chips und die sorgen dafür, dass auch die neuesten Chips gefertigt werden. Unsere Industrie braucht ja eher ältere Technologien, Standard-DRAMs, die werden dadurch knapper. Michael, wie kommen deine Unternehmen damit klar?
Bei den Unternehmen ist das zum Teil schon sehr unterschiedlich gelagert, das muss man tatsächlich sagen. Also ich schaue jetzt mal zunächst mal auf die Speicherchips beispielsweise. Da ganz klar, da verlängern sich einfach die Beschaffungszeiten und Preiszusagen, die gelten einfach wahnsinnig kurzfristig oder sie wurden gemacht und werden wieder einkassiert. Man muss einfach gucken, ob man dann noch Lager hat, was man daraus einfach noch bewerkstelligen kann und liefern kann. Oder man muss die Kunden vertrösten. Und das ist die Knappheit, die jetzt passieren wird. Wir erwarten das am Ende von Q2, spätestens Anfang Q3, dass das quasi am Markt durchschlägt. Beim Helium ist es ein Ticken anders. Da haben viele aus der Corona-Krise tatsächlich auch gelernt und haben sich auch Lagerbestände zugelegt. Also insofern, da funktioniert das ganz gut. Also ich denke jetzt so an Bereiche wie Waferhersteller, Sensorik, Optronik, Leistungshalbleiter. Die haben quasi vorgesorgt. zumindest für ein oder zwei Quartale, würde ich sagen. Es gibt noch einen Spezialbereich, den will ich nicht verhehlen, High-Performance-Computing. Da werden wirklich Hochleistungsrechner gebaut mit sehr, sehr schnellen Prozessoren. Da müssen zum Teil Projekte komplett abgesagt werden, weil die einfach weder an die Speicher noch an die Prozessorchips drankommen, weil die einfach abgesaugt werden vom KI-Markt. Und damit können sie sich an Meilensteine nicht halten und müssen komplett aus Verträgen zum Teil aussteigen. Also ich würde mal sagen, kleinere, mittlere Unternehmen betrifft es deutlich stärker tatsächlich als die größeren, mittleren und die Großfirmen, die sich da alle sehr gut auch eingerichtet haben.
Also wer die Einkaufsmacht hat, kommt damit besser klar. Aber unsere Industrie bekommt tatsächlich auch ein gewisses Lieferkettenproblem, kann man sagen, oder?
Ja, ja, das Lieferkettenproblem ist definitiv da und das kommt jetzt sukzessive so in Phasen, sage ich jetzt mal, im Markt dann auch wahrscheinlich an. Und dann werden wir entsprechende Knappheiten dann auch am Endkundenmarkt sehen. Genau. Also zum kleinen Beispiel, meinen eigenen Laptop habe ich im Q1 gekauft, weil ich wusste, dass sowas passieren würde.
Ja, man muss da vorbauen. Ja, wie sollen die Unternehmen reagieren und wie reagieren sie tatsächlich? Was empfiehlst du?
Ja, also im Kern kann man schon sehen, dass wir hier drei Reaktionsmuster bei den Firmen haben. Das eine ist auf jeden Fall Lieferantenbasis verbreitern. Diversifikation ist das A und O, das kann man so sagen. Alternative Quellen, alternative Regionen muss man hier schon sich überlegen, wo man da herkommt. Dann das zweite ist Lager und Verträge natürlich anpassen. Man braucht deutlich mehr an Puffer an der Stelle. Und auch die Verträge müssen mittel- oder langfristiger ausgestaltet werden. Just-in-Time funktioniert hier nicht mehr tatsächlich. Und man sollte vielleicht auch die technische Flexibilität erhöhen, dass man einfach modulares Design hat, sodass verschiedene Chips eingebaut werden können, dass man nicht spezifisch auf nur einem hängt in gewisser Weise. Auf ein Ende des KI-Booms sollte man jedenfalls nicht wetten, dass der irgendwann ablässt.
Da kann ich mich nur einordnen, auf dem Ende des KI-Booms ist wirklich nicht zu empfehlen, aktuell zu setzen. Ja, man muss auch hier ganz klar sagen, besonders der Speicherchip-Markt fungiert mehr oder weniger als Oligopolmarkt. Ja, es gibt hier drei große Anbieter, bestehend aus Samsung und SK Hynix aus Südkorea und einen sehr, sehr großen amerikanischen Anbieter, der die Microchip Technology. Und die diktieren sozusagen wirklich die Preise vor und bestimmen auch letzten Endes über den Fluss der einzelnen Chips und die Kapazitäten. Und hier herrscht natürlich eine enorme Macht dieser drei Kernunternehmen in der Branche.
Ja, und die kommen ja eigentlich aus einer extrem zyklischen Industrie und wollen natürlich auch jetzt langfristige Lieferverträge abschließen mit ihren Kunden. Das war zum Beispiel jüngst von Samsung zu lesen. Irgendwann müssen sie dann aber auch wieder mehr investieren, oder Tobias?
Ja, also es sind natürlich in den letzten Jahren immer mal wieder größere Investitionszyklen gefahren worden. Das spielt genau die Problematik an, die du gerade angesprochen hast. Der Halbleitermarkt ist in der Vergangenheit ein extrem zyklischer Markt gewesen. Es gab hier immer wieder enorme Hochphasen, wo quasi die Lager völlig ausverkauft waren über mehrere Monate hinweg. Es gab aber auch Downphasen, wo quasi mehr oder weniger die Lagerbestände durch die Decke gingen bei den einzelnen Chip-Giganten und massive Abschreibungen vorgenommen werden mussten. Jüngst hat zum Beispiel Samsung angekündigt, circa 70 Milliarden im laufenden Jahr investieren zu wollen, um die Chip-Produktion auszubauen. SK Hynix hat da natürlich hinterher schießen wollen. Dort waren aktuelle Pläne von ca. 25 Milliarden Investitionen geplant. Sehr interessant hingegen ist zum Beispiel die Strategie, die Microchip Technology fährt. Ja, hier hat man wirklich aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und man möchte jetzt auch vermeiden, dass es gerade zu diesen massiven Investitionen kommt, die dann letzten Endes dazu enden, dass halt die Produktionskapazitäten enorm ausgebaut werden und später quasi keine Abnahme mehr besteht bei den Kunden, weil man zu spät dran ist. Ja, weil man muss natürlich dazu sagen, so ein Chipwerk wird nicht von heute auf morgen aus dem Boden gestampft. Ja, hier sind Bauphasen von circa 3 bis 5 Jahren notwendig. Es sind enorm hohe Investitionen, die getätigt werden müssen. Ja, also sagen wir mal, pro Fabrik kann eine Hausnummer von circa 10 bis 15 Milliarden genannt werden. Und wie gesagt, Microchip Technology hat sich hier sehr zurückgehalten, enorm diszipliniert über die letzten Jahre agiert und möchte sogar eher seine Chipproduktion auslagern an den globalen Marktführer TSMC, der sozusagen in der gesamten Halbleiterbranche für 60-70% der weltweiten Chipproduktion steht, weil man sich natürlich hier die enormen Investitionskosten in der Fertigung sparen möchte. Ja, was eine sehr, sehr interessante Strategie ist, das ist abzuwarten, ob diese wirklich aufgehen wird am Ende des Tages.
Also USA und selbst die wollen in Taiwan fertigen, dazu Korea. Da fragt man sich ja, welche Rolle spielen wir überhaupt noch? Wir Deutschen oder wir Europäer? Ganz draußen sind wir noch nicht, Michael, oder?
Ja, wir spielen ja schon eine Nebenrolle, das muss man durchaus sagen. Und bei der Massenfertigung von Chips sind wir schon weitgehend raus, denke ich mal. Aber die Wertschöpfungskette ist deutlich breiter und tiefer und sehr, sehr differenziert. Wir haben zum Beispiel ganz tolle Ausrüstungs- und Anlagenbauer. Ich denke nur mal an Spiegel und Laser beispielsweise, die für diesen, sage ich mal, die Hochkapazitätschips erforderlich sind, wie zum Beispiel Deep Ultraviolettes Licht oder Extreme Ultraviolet. Das sind wirklich ganz große Maschinen, die mehrere hundert Millionen Euro auch kosten. Da sind wir zentral dabei. Es gibt Spezialchemikalien zum Beispiel, also reines, hochreines Polysilizium, was erforderlich ist. Und auch in der Mess-, Prüf- und Automatisierungstechnik sind wir dabei. Also es gibt durchaus einige Stellen, die in der Weltwirtschaft und für die weltweite Chipproduktion sehr relevant sind.
Immerhin also. Aber wir werden wohl kaum Chip-Fertigung in nennenswerter Größenordnung zurück nach Europa holen. Wo sollte noch investiert werden? Wo gibt es noch Potenzial für unsere Unternehmen?
Ja, also eine vollständige Rückverlagerung, die wird wohl nicht in Frage kommen, das ist sicher richtig. Aber Equipment, Anlagenhersteller, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Feld, was das zahlt auch auf unsere Kernfähigkeiten in Deutschland und Europa ein. Alles, was sehr F&E-lastig ist, Designkompetenz, Ausbildung ist extrem wichtig. Und wir haben schon auch ein paar tolle Innovationen am Start mit Photonik-Chips, mit Graphen oder Galliumnitrid für Leistungshalbleiter beispielsweise. Also da haben wir einiges auch zu bieten, insbesondere dann, wenn es sehr forschungsintensiv ist.
Also trotzdem dranbleiben braucht vielleicht auch eine gewisse strategische Industriepolitik. Ja, und für die Unternehmen nochmal zusammenfassend, wer Chips braucht, und das sind ja sehr, sehr viele, der sollte also seine Lieferketten überprüfen, aber auch die Designs seiner Produkte, damit er nicht von einem speziellen Chip abhängt. Eine letzte Frage ist mir aber noch in den Sinn gekommen, Michael, Recycling. Das ist vielleicht bei Speicherchips gar nicht so abwegig, denn die halten viel länger als viele Endgeräte. Gibt es da Ideen?
Also teils, teils. Was man schon sagen kann, ist, dass der Trend zum Take-Back, Rollback, Refurbishment, sowohl bei Laptops und bei Smartphones, der ist definitiv da, weil es einfach einen ökologischen Aspekt tatsächlich auch hat. Die Geräte halten sehr lange, es gibt Betriebssystem-Updates, um die Lebenszyklen da tatsächlich zu verkürzen. Und das ist ein toller Zweitmarkt oder Drittmarkt, wo das in andere Länder auch exportiert wird. Die Speicherchips selber veralten technologisch relativ schnell eigentlich. Die baut keiner groß aus wahrscheinlich. Die gehen vielleicht in Entwicklungsmärkte vielleicht noch hinein für spezielle Geräte, aber im Massenmarkt spielt das eigentlich keine Rolle. Vielleicht noch Materialien wie Gold, die ausgeschlachtet werden können. Aber auf der Bauteilebene findet da kein Recycling statt.
Also Refurbishing ist ein Thema, Recycling eher nur am Rande. Das heißt, wir sind weiter auf Gedeih und Verderb dem Halbleiterzyklus in der großen Welt ausgeliefert. Wir müssen warten, bis die Investitionsprogramme der Hersteller greifen. Erst dann dürfte es wieder eine echte Entspannung geben. Wir bleiben auf jeden Fall dran am Thema im Research. Vielen Dank für die Einschätzungen, Tobias. Vielen Dank, Michael. Und vielen Dank Ihnen, liebes Podcast-Auditorium, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie wieder ein. Es verabschieden sich
Tobias Willems, Analyst für die Halbleiterbranche.
Und Michael Weiß, Sektorexperte TMT.
Und natürlich Bernd Ferno. Und der darf Sie zum Schluss noch auf den Disclaimer hinweisen auf unserer Homepage. Und auf unserer Homepage finden Sie auch einige Publikationen frei verfügbar, wie das Kapitalmärkte Daily mit mir als gelegentlichem Autor. Und für Abonnenten unser gesamtes Kapitalmarkt-Research mit Studien unter anderem von Tobias, sowie unsere Periodika und Studien für Unternehmenskunden.
Das war LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.